Ich lese noch die Schriftlesung, die steht heute in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit dem Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich möchte gar noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, wenn der Günther uns dein Wort verkündigt. Ich bitte dich, dass du ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu verkündigen, und dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst und dass du auch unsere Herzen ruhig machst und öffnest für dein Wort, für das, was du uns heute Abend zu sagen hast. Amen. Genau, jetzt bitte ich dich.
Ich möchte mit diesem Zitat von Hans-Peter Reuer beginnen. Unser Bild von Gott bestimmt darüber, wie wir den Rest unseres Universums betrachten und interpretieren. Mit anderen Worten, unser Bild von Gott bestimmt, wie wir den Alltag leben. Stimmt es, was Hans-Peter Reuer da gesagt hat? Unser Bild von Gott bestimmt darüber, wie wir den Rest unseres Universums betrachten und interpretieren. Mit anderen Worten, unser Bild von Gott bestimmt, wie wir den Alltag leben. Welches Gottesbild hast du, mit dem du dein Universum, also deinen Bereich, deinen Lebensbereich interpretierst, erklärst? Welches Gottesbild hast du, nachdem du deinen Alltag gestaltest, dein Umfeld? Wenn dieser Satz stimmt von Hans-Peter Reuer, dann stimmt ja auch die Gleichung. Sage mir, wie du deinen Alltag lebst, und ich sage dir, welches Gottesbild du hast, wenn dieser Satz stimmt. Unser heutiger Predigttext ist ein Gebet des Propheten Micha. Und in diesem Text, da drückt Micha aus, welches Gottesbild er im Lauf seines Lebens bekommen hat, was er im Lauf seines Lebens von Gott erkannt hat, wie Gott sein Lebensbild, sein Universum, sein Denken geprägt hat. Und er steht ganz am Schluss des Micha-Buches, Micha 7, die Verse 18 bis 20. Und da fragt nicht Micha, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade, oder die alte Luther-Übersetzung, er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Das ist sozusagen die Gotteserkenntnis, die Micha im Lauf seines Lebens gesammelt hat, als Prophet Gottes in Israel. Er sagt, wir haben einen Gott, der Sünde vergibt, der Schuld erlässt, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Wir haben einen Gott, der gefallen hat an Gnade, der sich wieder erbarmt, der die Schuld unter die Füße tritt, der die Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Wir haben einen Gott, der Treue hält und Gnade erweist. Mit anderen Worten, Micha kommt zu dieser Erkenntnis, wir haben einen Gott, der will, dass wir leben, dass das Leben gelingt. Oder persönlich zugespitzt, du hast einen Gott, der will, dass dein Leben gelingt, dass du lebst. Darum geht's. Und hier kann ich im Grunde genommen mit der Predigt schon aufhören, wenn du das begriffen hast heute Abend, du hast einen Gott, der will, dass du lebst und dass dein Leben gelingt, dann hast du im Grunde genommen schon alles gehört. Nochmal das Zitat trotzdem von Hans-Peter Reuer, blende es nochmal ein. Unser Bild von Gott bestimmt darüber, wie wir den Rest unseres Universums betrachten und interpretieren. Mit anderen Worten, unser Bild von Gott bestimmt, wie wir im Alltag leben. Nochmal, welches Gottesbild hast du, wenn du an Gott denkst, auf den du dich verlässt? Blende bitte den Text nochmal ein, den Predigtext. Ich stelle mir so vor, hinter jeder Aussage des Micha steht eine ganz persönliche geistliche Erfahrung, eine persönliche geistliche Erkenntnis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer wieder so. Plötzlich wird einem nochmal was ganz neu, eine geistliche Erkenntnis, eine geistliche Erfahrung nochmal ganz neu geschenkt. Und so hat sich das im Lauf des Lebens auch bei Micha begeben. Und jetzt erkennt er, wir haben einen Gott, der die Sünde vergibt. Sünde ist ja nicht in erster Linie ein moralisches Fehlverhalten. Das moralische Fehlverhalten, das kommt aus der eigentlichen Sünde. Sünde heißt nämlich getrennt sein. Nicht dort sein, wo etwas hingehört. Also ich bin so ein Typ, der gerne den Schlüssel, Autoschlüssel oder so weiter, irgendwo ablegt und dann muss ich immer suchen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Er ist nicht dort, wo er hingehört. Er ist verloren. Wenn etwas nicht dort ist, wo es hingehört, dann ist es verloren, dann ist es getrennt von dem, wo es eigentlich hingehört. Wenn eine Insel durch einen Meeresarm vom Festland getrennt ist, dann nennt man diesen Meeresarm Sund. Getrennt vom Festland. Zwischen der Insel und dem Festland liegt ein Sund. Und jetzt sagt Micha, Gott vergibt die Sünde. Mit anderen Worten, Gott überwindet die Distanz. Er überwindet diesen Sund. Er will, dass ein Mensch zum Leben kommt und dort ist, wo er hingehört. Also Gott will mit anderen Worten, dass ein Mensch nicht getrennt ist von ihm, dass das Volk Israel von ihm nicht getrennt ist, sondern Gemeinschaft mit ihm hat. Und das bedeutet Sündenvergebung. Und dann sagt er, wir haben einen Gott, der die Schuld vergibt. Schuld bedeutet ja, da ist noch etwas offen zwischen uns. Du bist mir was schuldig oder ich bin dir was schuldig. Wir sind aneinander schuldig geworden. Und wir kennen das alle im zwischenmenschlichen Bereich, dass wir aneinander schuldig werden. Wo Menschen zusammenleben, geht es nicht ohne Schuld ab. kennt jedes Ehepaar, das kennt man in der Familie, das kennt man in jedem Betrieb, auch in der christlichen Gemeinde. Es geht nicht ohne Schuld ab. Wir werden aneinander schuldig, ohne dass wir es wollen. Und was passiert, wenn Menschen aneinander schuldig werden? Wenn Schuld nicht vergeben wird, dann laufen sie auseinander. So viele Familien sind auseinandergelaufen, Ehen, wo Menschen voneinander weggelaufen sind. In den Betrieben läuft man weg, in der Gemeinde läuft man weg. Was geschieht aber mit dieser offenen Schuld, mit dieser offenen Rechnung? Sie bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen. Und ich denke da manche Gespräche, wo Menschen das dann so ausdrücken, da ist noch eine Schuld zwischen meinem Mann und mir oder zwischen meinen Kindern und uns und wie auch immer. Er hat das oder jenes gesagt oder getan. Wir erleben das ja jetzt im Moment auch hier in der Gemeinde. Und dieser Konflikt, der hier in der Gemeinde ist oder war, hat sich auf den Bezirk überlagert und auch auf den Verband überlagert. Und ich bin auch schuldig geworden. Und jetzt sagt Micha, Gott will, dass ihr lebt und darum vergibt er Schuld. Er vergibt Schuld. Und er macht euch auch fähig, Schuld zu vergeben. Und wenn einer dem anderen dann auch Schuld vergeben kann, dann ist es dann, wie Martin Luther im kleinen Katechismus gesagt hat, dann kann ich plötzlich vom anderen Gutes reden und alles zum Besten kehren. Wäre ein eigenes Thema, will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, denn die nächste Aussage, die Micha hier macht, wir haben einen Gott, der nicht am Zorn festhält. Zorn Gottes, das ist sowieso so ein Thema. Und die Frage ist natürlich immer sehr schnell, was reizt den Zorn Gottes? Was bringt den Zorn Gottes hervor? Was reizt den Zorn Gottes? Was bringt den Zorn Gottes hervor? Ich sage es mal ganz einfach. Der Zorn Gottes wird dadurch gereizt, dadurch hervorgebracht, dass etwas Materielles oder etwas Ideelles zum höchsten Gut erklärt wird. Der Zorn Gottes wird dadurch gereizt, wird dadurch hervorgebracht, dass etwas Materielles oder etwas Ideelles zum höchsten Gut erklärt wird. Gut und Gott kommt aus der gleichen Sprachwurzel. Das höchste Gut ist dein Gott. Dein höchstes Gut ist dein Gott. Das kann was Materielles sein. Ihr kennt alle noch die Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Die materiellen Dinge, für die man sich krummlegt. Es kann aber auch was Ideelles sein. Diese Ideologie wird über alles gestellt. Wir erleben das im Moment gerade so in der Politik bei uns im Land. Möglichst alles gleich. Ob du Mann bist oder Frau bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Alle sind gleich. Das ist so eine Ideologie. Alles wird gleich gemacht. Alles muss gleich laufen. Der Zorn Gottes wird dadurch gereizt, wenn etwas Materielles oder etwas Ideelles zum höchsten Gut erklärt wird. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Die Israeliten, die haben sich bei der Wüstenwanderung plötzlich, hat der Mose gefällt, ich hatte das ja vor einigen Wochen hier als Thema, dann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht. Dann haben sie dieses Kalb angebetet. Du bist unser Gott, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Die ägyptischen Götter oder die Ägypter hatten solche Götter, solche Kälber oder solche Stiere. Und das haben sie sich bei denen abgeguckt. Und dann hat man gesagt, naja, unser Gott, der uns geführt hat bisher, Wer weiß, was mit dem ist? Mose kommt nicht mehr. Wir machen uns einen eigenen Gott. Was Materielles, was Anschauliches, was Greifbares. Und überhaupt kann man das so sagen, ein Gott, den Gott, den wir haben, das ist der einzige. Die anderen Völker haben doch auch noch viele Götter. Wer sagt, dass wir nur den einzigen Gott haben? Hauptsache, man ist ein bisschen religiös. Kennt ihr die Argumente? Die sind bis heute ja aktuell. Hauptsache, ein bisschen religiös, aber welchen Gott du anbetest, das spielt überhaupt keine Rolle. Und plötzlich ist so eine Ideologie da, so eine religiöse Ideologie. Egal, was du anbetest, Hauptsache, du betest. Martin Luther hat mal gesagt, das, woran du dein Herz hängst, was dein höchstes Gut ist, materiell oder ideell, das ist dein Gott. Jetzt sind wir beim Zorn Gottes. Wie erlebst du jetzt den Zorn Gottes? Denn wenn du etwas Materielles oder was Ideelles zum höchsten Gut erklärst, dann erfährst du den Zorn Gottes. Und ich frage euch jetzt, was ist in unserer westlichen Welt, in unserer westlichen Gesellschaft das allerhöchste Gut? Was ist in unserer westlichen Welt, in unserer westlichen Gesellschaft das allerhöchste Gut?
Geld und Gesundheit.
Bitte?
Geld und Gesundheit.
Gesundheit. Das allerhöchste Gut. Erlebt man bei jedem Geburtstag, man ist da, kommt ein neuer Gast, also ich wünsche dir alles Gute und vielleicht auch gute Segen und dann und Gesundheit. Und da, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Dabei haben wir alle, egal wie alt wir sind, eine Sollbruchstelle in unserem Leben. Wir haben alle diese Sollbruchstelle in unserem Leben, mit anderen Worten, wir werden alle sterben. 100%. Wir werden alle sterben. Jeder von uns, auch die kleinen Kinder, die haben alle ihre Sollbruchstelle in ihrem Leben. Egal wie gesund wir sind, wir werden alle sterben. Ob wir geimpft sind oder nicht, wir werden alle sterben. Wenn du jetzt an diesen toten Götzen Gesundheit dein Herz hängst, dann stehst du unter dem Zorn Gottes. Und jetzt kommt ein Spitzensatz, der ist von mir, aber der ist trotzdem gut. Den könnt ihr euch aufschreiben. Den Zorn Gottes zu erfahren, das ist zunächst sehr angenehm. Nochmal. Den Zorn Gottes zu erfahren, das ist zunächst sehr angenehm. Wir haben gerade die Geschichte von Zachäus gehört. Welchen Götzen hatte Zachäus, bevor er Jesus kennengelernt hat? Geld, genau. Hat es Zachäus an Geld gefehlt? Nein. Es heißt ausdrücklich, er war sehr reich. Also an Geld hat es dem wirklich nicht gefehlt. Er hat Geld zum höchsten Gut erklärt und er hat Geld bekommen. Er war sehr reich. Es war sehr angenehm. Und ich lerne daraus, vielleicht kannst du dir das auch notieren, den Zorn Gottes erfährst du in der Regel nicht dadurch, dass es plötzlich kracht und blitzt, sondern dass du genau das bekommst, was du willst und heimlich oder unheimlich verehrst. So erfährst du den Zorn Gottes. Nicht, dass es kracht und blitzt, sondern dass du genau das bekommst, was du heimlich oder unheimlich anbetest und verehrst. Lies mal Römer 1. Dort ist beschrieben, was Gott in seinem Zorn macht. Und in Römer 1, da kommt dreimal ein unheimliches Wort vor, nämlich das Wort dahingegeben. Er hat sie dahingegeben. Mit anderen Worten heißt es, der Zorn Gottes zeigt sich darin, dass er den Menschen an das hingibt, was der Mensch will. Und das heißt mit anderen Worten wiederum, du bist nicht mehr frei. Und du kannst nicht mehr tun, was du willst. Sondern du musst deinem Götzen gehorchen. Deinem materiellen oder auch deinem ideellen Götzen. Und wenn jetzt unsere westliche Gesellschaft die Gesundheit zum allerhöchsten Gut erklärt als Beispiel und von Gott an die Gesundheit dahingegeben wird, dann muss sich ein Staat gigantisch verschulden, um diesem Götzen Gesundheit zu dienen. Wenn die Gesundheit zum allerhöchsten Gut erklärt wird, dann werden jetzt ganze Existenzen geopfert und ruiniert, um diesem Gott das Opfer zu bringen, Gesundheit. Wenn die Gesundheit zum allerhöchsten Gut erklärt wird, dann wird eine Massenarbeitslosigkeit in Kauf genommen. Ich bin gespannt aufs Frühjahr, was da auf uns zukommt. Wenn der Götze Gesundheit über allem steht, das betrifft jetzt mich, das habe ich jetzt an ein paar Stellen sehr schmerzlich erlebt, dann wird Seelsorge am Krankenbett und im Pflegeheim verboten. Da darfst du nicht rein. Und dann sterben Menschen ohne den Trost des Evangeliums, ohne dass man mit ihnen betet, ohne dass sie den Sterbesegen bekommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Sie dürfen nicht rein. Und dann ruft das Beerdigungsinstitut an. Wenn der Götze Gesundheit über allem steht, dann werden Schulen, dann werden Kindergärten geschlossen, Kirchen werden geschlossen. Und die Schäden, die werden ignoriert. Hauptsache, diesem Götzen ist gedient. Der Götze Gesundheit fordert seinen Preis. Natürlich ist es sehr angenehm, jetzt bei einem Inzidenzwert von, was weiß ich, 50 rum zu sein. Aber mit welchem Preis? Zachäus hat den Zorn Gottes in seinem Leben zunächst mal so erfahren, dass es ihm gut ging. Er war sehr reich. Aber was hat sein Götze aus ihm gemacht? Was hat der Götze mit ihm gemacht? Er hat ihn sehr einsam gemacht. Und das ist immer das Merkmal eines Götzen. Er macht dich einsam. Da hast du dein Auto, da hast du dein Boot, da hast du dein Haus und du bist einsam. Und dann hast du deine Götzen und du musst heimlich Dinge tun, die du im Grunde genommen gar nicht willst. Und es ist schrecklich, wenn ein Mensch das plötzlich entdeckt, ich bin ja dahingegeben. Und Paulus drückt es dann in Römer 7 entsprechend aus, das was ich will, das tue ich nicht und das was ich nicht will, das muss ich tun. Kennt ihr das Dilemma? Wenn du plötzlich etwas tun musst, was du nicht willst. Und da stellst du fest, mein Leben, das spielt sich auf einem dunklen Hintergrund ab. So frei, wie ich mich gerne gebe, bin ich gar nicht. Der Götze, der hat mich ganz schön im Griff. Und ich muss Dinge tun, die ich nicht will. Und jeder, der sich einmal mit dem Thema Sucht ein klein bisschen beschäftigt hat, der kann das sehr gut nachvollziehen. Und bei Sucht, da meine ich jetzt nicht nur Alkohol oder Nikotin oder Drogen und so, sondern auch Eifersucht. solche Menschen plötzlich sehr, sehr einsam. Aber er muss Dinge tun, die er im Grunde genommen nicht will. Oder Geltungssucht. Das wird zum Götzen erhoben und ich muss jetzt überall meinen Wert darstellen. Erfolgssucht, Putzsucht und wie die Süchte alle so heißen. Hat das vielleicht tatsächlich was mit dem Zorn Gottes über einem Leben zu tun, dass ich Dinge tun muss, die ich im Grunde genommen gar nicht will? Ich bin dahingegeben. Und jetzt entdeckt Micha, wir haben einen Gott, der an seinem Zorn nicht festhält. Gott hält an seinem Zorn nicht fest. Mit anderen Worten, Gott befreit einen Menschen. Denn er hat Gefallen an Gnade. Gnade, das heißt umsonst, das heißt unverdient, lateinisch gratia. Da kommt unser deutsches Wort gratis her. Gott hat Gefallen an Gnade. Das heißt, das kannst du dir nicht verdienen. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Das bekommst du umsonst, das bekommst du unverdient, das bekommst du gratis. Denn Gott will, dass du lebst, dass dein Leben gelingt. Dass du nicht an deiner Sucht zugrunde gehst. Und jetzt ist dieser Zachäus da. Er hat sich seinen Götzen gebastelt. Geld. Wenn ich viel Geld habe, dann gelte ich etwas in dieser Welt. Hat er gemeint. Aber war sehr einsam. Und egal, wie ein Götze heißt, er macht dich einsam. Und jetzt kommt Jesus an diesem Baum vorbei, auf dem der Zachäus sitzt. In seiner Einsamkeit. Und dann bleibt Jesus an diesem Baum stehen, ausgerechnet, wo der Zachäus drauf sitzt. Schaut zu ihm hoch und sagt, Zachäus, komm schnell runter. Ich will heute bei dir einkehren. Mit anderen Worten, ich will dich aus deiner Einsamkeit herausholen. Du sollst leben. Dieses Leben, was du jetzt führst, hat dich zwar reich gemacht, aber todunglücklich. Und das ist Gnade. Wenn Jesus vorbeikommt und zu dir sagt, ich will heute bei dir einkehren. Du sollst leben. Das ist Gnade. Wenn dir das widerfährt. Micha sagt zu den Israeliten, Gott will, dass ihr lebt. Der sich über euch erbarmt, der euch aus eurer Einsamkeit herausholt. Und dann ruft Jesus den Zachäus darunter und geht mit ihm. Und die Leute drumherum, die murren. Schwäbisch, die bruddelt. Also ausgerechnet bei dem. Ausgerechnet bei dem, der da so scharf aufs Geld ist. Ausgerechnet bei dem. Aber das ist das Erbarmen Gottes, dass Jesus genau dorthin kommt, wo ein Mensch in seiner Einsamkeit sitzt. Und mich würde es also wirklich interessieren, was Jesus mit dem Zachäus gesprochen hat. Wissen wir aber nicht. Wissen wir nicht. Aber es ist für einen Menschen heilsam und befreiend, wenn er mal mit Jesus unter vier Augen redet. Wenn Jesus die Dinge bei ihm anspricht, die Dinge bei ihm rausholt und die Dinge wirklich anspricht, die ihn in diese Sucht, in dieses Verhalten hineingetrieben haben. Und jetzt sagt Micha, das passiert, wenn Gott mit euch redet, wenn Gott euch rausruft. Der erbarmt sich über euch. Es ist ein Erbarmen Gottes, das einem widerfährt, wenn dich Jesus anspricht. Das ist Erbarmen Gottes. Nicht, weil man selber so viel mitbringt an tollen Voraussetzungen. Nein, da hockt einer und der über den erbarmt sich der Herr. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss mit dir reden. Und dann erlebt er Micha und auch Zachäus, er tritt die Schuld unter die Füße. Er tritt die Schuld unter die Füße. Das heißt mit anderen Worten, der lebendige Gott steht über deiner Schuld. Dein Götze tritt dich unter die Füße. Und er zertritt dich. Und euer Gott, sagt Micha, der wirft alle eure Sünden in die Tiefen des Meeres. Mit anderen Worten, da kommt ihr nicht mehr dran. In keinem U-Boot kommst du da mehr dran. Und das ist kein psychologischer Trick, um mit seiner Vergangenheit irgendwie fertig zu werden, sondern da ist jemand, der spricht dir tatsächlich Vergebung zu. Und das erleben wir bei Zachäus. Er kommt völlig verändert aus diesem Gespräch mit Jesus heraus. Und er kann plötzlich dazu stehen, was er mit seinem verkehrten Götzen angerichtet hat. Er sagt, ja, ich habe betrogen. Und deshalb sagt er, dort, wo ich betrogen habe, da gebe ich das vierfach zurück. Und die Hälfte von meinem Vermögen, das spende ich sowieso. Der erlebt ein Mensch wirklich eine Verwandlung. Und er kann zu dem stehen, was schiefgelaufen ist. Völlig verändert kommt er hervor. Weil er weiß, meine Sünden sind in die Tiefen des Meeres geworfen. Und dann erlebt Micha einen Gott, der sagt, ich halte euch die Treue. Ich halte euch die Treue und erweise euch Gnade. Anders ein Götze, er verlangt von dir die Treue, dass du ihm treu bleibst und dass du die Dinge tust, die er von dir will. Ein Götze, wie schon erwähnt, er macht dich einsam, er zwingt dich, die Dinge zu tun, die du nicht willst. Zachäus kommt völlig verändert aus dem Gespräch mit Jesus heraus. Wohlgemerkt, Micha sagt nicht, wir haben mit einem Gott zu tun, der einfach alle Augen zudrückt und alles durchwinkt nach dem Motto, schon alles gut, okay. Nein, der spricht die Dinge an im Leben eines Menschen. Micha ist einem zornigen Gott begegnet und deshalb kann er nur staunen und anbeten. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob, also dem Volk Israel, die Treue halten, weil du willst, dass wir leben. Und du wirst Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir können über deine Größe und deine Souveränität nur staunen und dich anbeten. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Und wir danken dir, dass du auch in unser Leben hineinsprichst. Und wir danken dir, dass du unser Gottesbild mehr und mehr in dieses Bild verwandelst, dass du selbst bist. Und du kennst auch die Situationen in unserem Leben, wo wir heimlich auch unsere eigenen Götzen uns machen und anbeten und von diesen Götzen unser Heil und unsere Hilfe erwarten. Herr, erbarme du dich über einen jeden von uns. Und wir danken dir, dass wir diese Zusage von dir haben, dass wir leben sollen. und dass unser Leben gelingt. Du weißt um die neue Woche, die vor uns liegt. Wir bitten dich um deinen guten Geist, dass er uns lenkt und leitet und führt in all den Dingen, die auf uns zukommen. Amen.